Im ersten Teil dieses Films haben wir die Geburt und die Entwicklung der kommunistischen Ideologie untersucht. Wie wir gesehen haben, haben Marx und Engels nichts als Blut und Tod gebracht, gleichgültig, wie sehr sie auch versprachen, der Welt Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Indem sie Darwins Evolutionstheorie als sogenannte wissenschaftliche Basis benutzten, breitete sich die kommunistische Ideologie schnell aus und verursachte die erste Revolution in Russland. Nachdem Lenin, ihr Anführer, eine Diktatur des Proletariats errichtet hatte, verbreitete er Furcht und Terror in ganz Russland. Wir wissen heute, dass Lenin nicht das geringste Mitleid mit seinen Feinden empfand, dass er zehntausende Regimegegner zu Tode foltern oder erschießen ließ. Wir wissen außerdem, dass die Hungersnot, die durch seine verfehlte Politik ausbrach, zum Tod von 5 Millionen Menschen führte. Diese Fakten, die durch die Archive bestätigt werden, offenbaren jedem die blutige Geschichte des Kommunismus. Die blutigsten Kapitel dieser Geschichte wurden jedoch von einem anderen Diktator geschrieben, einem Mann, der selbst Lenin in den Schatten stellte. Dieser Diktator war Josef Stalin, einer der widerlichsten Mörder der Geschichte. In diesem Teil des Films werden wir die Massenmorde des stalinistischen Regimes sehen, sowie das ganze Ausmaß der Katastrophen, die der Materialismus und Darwinismus über die Welt gebracht hat. Stalin kam nach Lenins Tod an die Macht und regierte die Sowjetunion durch Angst und Terror für fast 30 Jahre. In dieser Zeit war er für über 40 Millionen Tote verantwortlich. Seine ersten Jahre an der Macht verbrachte er damit, seine Position zu festigen. Er schaffte es, Trotzki, den er als seinen Hauptrivalen ansah, ins Abseits zu drängen. Er ließ ihn verhaften und nach Mexiko ins Exil schicken, wo er später auf Stalins Befehl hin ermordet wurde. 1929 führte er die Politik der Kollektivierung ein. Lenins Experiment der Verstaatlichung des Bodens war unvollendet geblieben und viele russische Bauern bestellten immer noch ihr eigenes Land und verkauften ihre eigenen Produkte auf den Märkten. Durch die Kollektivierung wollte Stalin Lenins Initiative vollenden und den Bauern alles Land und alle erwirtschafteten Erträge von Staats wegen wegnehmen. Die Kollektivierung begann mit Propagandafilmen. Stalin posierte für die Kameras auf Traktoren und spielte den vorausschauenden Lenker, der die sowjetische Landwirtschaft zu neuen Ufern führen würde. Russische Bauern feierten, vor Plakaten von Karl Marx tanzend, den Kommunismus. Doch die Wahrheit sah anders aus. 1930 wurde begonnen, die Erträge der Bauern zu konfiszieren. Die Rote Armee beschlagnahmte die Ernte direkt von jedem einzelnen Acker. Einige Bauern schafften es, Teile ihrer Ernte zu verstecken, doch Parteifunktionäre durchsuchten jede Ecke und jeden Winkel und entdeckten die Verstecke. Auch das Ackergerät der Bauern wurde beschlagnahmt. Sie wurden sich selbst überlassen, ohne Nahrung und ohne Werkzeuge den Boden zu bearbeiten. Die Katastrophe, die Lenin als äußerst nützlich für den Kommunismus bezeichnet hatte, wiederholte sich. Hungersnot. Allein in der Ukraine starben in den nächsten Jahren 6 Millionen Menschen. 2 Millionen starben in Kasachstan und 1 Million im Nordkaukasus. Kinder, bis auf Haut und Knochen abgemagert, starben unter Qualen. Ein weiteres Grauen, ausgelöst durch die Hungersnot, kam hinzu. Kannibalismus. Bauern, halb verrückt vor Hunger, begannen Leichen zu essen. Ein noch schlimmerer Horror tauchte auf. Manche Bauern entführten Kinder und aßen sie. Vor diesen beiden russischen Bauern, die ertappt worden waren, als sie Menschenfleisch aßen, liegen die Überreste von 2 Kindern, die sie entführt hatten. Stalins Regime hatte die Menschen in wilde Tiere verwandelt, genau wie der Kommunismus es beabsichtigt hatte. Jeder, der sich Stalins Politik widersetzte, bezahlte dafür mit dem Leben. Das hauptsächliche Ziel der Kollektivierung waren die Landeigentümer, die Kulaken. Überall tauchten Plakate auf, mit denen die Kulaken verunglimpft wurden. Zehntausende Kulaken wurden verhaftet und erschossen. Jeder, den das Regime als Oppositionellen ansah, wurde als Kulake gebrandmarkt. Eine große Zahl Priester, sogar Mitglieder ihrer Gemeinden, die regelmäßig zur Kirche gingen, wurden als Kulaken verhaftet. Einige wurden hingerichtet. Andere wurden in die Arbeitslager geschickt, wo sie ein langsamer, schleichender Tod erwartete. Diese Lager waren überall in Russland errichtet worden und waren nichts anderes als eine weitere Tötungsmaschinerie Stalins. Millionen Menschen, die als Staatsfeinde angesehen wurden, mussten sich in den Lagern unter schrecklichsten Bedingungen zu Tode arbeiten. Sie hoben in sengender Hitze Gräben aus oder klopften Steine in der Eiseskälte Sibiriens. Diese Gefangenen, gezwungen zu härterster Arbeit unter den schlimmsten Bedingungen, wurden bald zu lebenden Skeletten. Die große Mehrheit kam nicht lebend aus den Lagern heraus. Josef Stalin war entzückt über all dies. In einer Rede auf dem Kommunistischen Parteitag von 1934 erklärt er die Kollektivierung zum großen Erfolg, was ihm lang anhaltenden Applaus der Delegierten einbrachte. Einer nach dem anderen ergriffen seine engsten Getreuen das Wort und teilten den Zuhörern mit, was für ein Genie Stalin doch war. Doch die geheime Abstimmung am Ende des Parteitags hielt eine Überraschung bereit. Von 1900 Delegierten stimmten 300 gegen Stalin. Stalin war außer sich. Die Stimmzettel wurden eingesammelt und verbrannt, die Wahl für ungültig erklärt. Anschließend wurde verkündet, dass Stalin ohne Gegenstimme als Generalsekretär der Kommunistischen Partei wieder gewählt worden sei. Damit war die Angelegenheit jedoch nicht erledigt. Stalin beschloss, dass dieser Verrat nicht ungestraft bleiben sollte. Insgesamt wurden etwa 1000 der 1900 Delegierten innerhalb der nächsten Monate durch Stalins Geheimpolizei, den NKWD, getötet. Stalin ließ Sergei Kirow ermorden, der sehr populär war und auf dem Parteitag größere Ovationen erhalten hatte als Stalin selbst. Stalin inszenierte eine beeindruckende Beerdigung zum Gedenken an Kirow. Er ging hinter dem Sarg des Mannes her, den er selbst hatte ermorden lassen. Dutzende weiterer Parteimitglieder, die mit Kirow in Verbindung gestanden hatten, wurden in den Wochen nach dem Kongress beseitigt. Viele hochrangige Staatsbedienstete wurden während der 30er Jahre auf Stalins Befehl hin umgebracht. Für einige wurden Schauprozesse inszeniert, bei denen sie selbstverständlich in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und hingerichtet wurden. Man musste ein loyaler Kriecher sein, um in Stalins Nähe überleben zu können. Stalin entledigte sich vieler Genossen aus Furcht, sie könnten eines Tages zu Rivalen für ihn werden. 1938 und 1939 wurden die höchsten Generäle der Roten Armee entweder von der Geheimpolizei umgebracht oder in Schauprozessen zum Tod verurteilt. Diese beispiellose Dezimierung machte das Land nahezu wehrlos gegen die Aggression Nazi-Deutschlands. Tatsächlich nutzten die Nazis den Vorteil, den ihnen diese Gelegenheit bot, und marschierten am 22. Juni 1941 in Russland ein. Deutsche Einheiten stießen in wenigen Wochen hunderte Kilometer vor und verbrannten und zerstörten alles, was in ihrem Weg lag. Stalin hatte Geheimdienstberichte, die ihn vor der Wahrscheinlichkeit einer Invasion warnten, ignoriert und die Offiziere, die ihm diese Berichte lieferten, der Feigheit bezichtigt. Als Ergebnis zwang die Bedrohung durch die Nazis, die Stalin als unwichtig abgetan hatte, der Sowjetunion den blutigsten Krieg der Geschichte auf. Russen sollten zwischen 1941 und 1945 ihr Leben lassen. Die Zahl russischer Bürger, die von Stalin getötet wurden, war sogar noch höher als die Zahl, die die Nazis auf dem Gewissen hatten. Allein zwischen 1937 und 1938 wurden 7 Millionen Menschen inhaftiert, von denen 1 Million umkam. Die Zahl der Opfer während Stalins Regime sollte später auf 40 Millionen steigen. Stalin zwang Millionen Menschen, ihre angestammte Heimat zu verlassen. Über Nacht wurden sie in Züge gepfercht und nach Sibirien deportiert.
Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allah!
Eine besonders grausame Politik wurde gegen die Muslims im Kaukasus und auf der Krim angewandt. In einer einzigen Nacht, am 18. Mai 1944, wurden 400.000 muslimische Krim-Tataren in ihren Städten und Dörfern zusammengetrieben und in Arbeitslager in die entlegensten Gebiete der Sowjetunion deportiert. Mehr als die Hälfte von ihnen starb auf dem Transport, bevor sie ihr Ziel erreichten. Berittene NKWD-Einheiten, die in muslimische Dörfer beordert worden waren, metzelten Zehntausende Muslims nieder, Frauen, Kinder und Alte eingeschlossen. Sie ließen Tausende verlassene muslimische Dörfer hinter sich zurück. Spuren von manchen Massakern Stalins sind erst in unseren Tagen ans Licht gekommen. Ein Massengrab des NKWD mit 30.000 Leichen wurde in der Nähe von Minsk gefunden. Viele der Knochen wiesen Folterspuren auf und in den meisten der Schädel fanden sich Einschusslöcher. Das ist es, was der Kommunismus der Welt gebracht hat. Während das kommunistische Regime Millionen umbrachte, terrorisierte es gleichzeitig die, die es am Leben ließ. Das Kommunistenregime war buchstäblich ein Regime des Terrors. Es betrachtete die Gesellschaft als eine Ansammlung von Tieren, die bewacht werden mussten, und glaubte, der einzige Weg dazu führe über Angst und Terror. Am Ende von Parteikongressen wurde Stalin minutenlang applaudiert. Der Grund war, dass jeder Angst hatte, als Erster aufzuhören. Stalin hatte bereits eine Anzahl Delegierter umbringen lassen, die den nötigen Enthusiasmus hatten vermissen lassen. Die Kommunistische Partei organisierte von Zeit zu Zeit Demonstrationen, um gegen sogenannte Verräter und Agenten zu protestieren. Jeder konnte zum Ziel einer solchen Kampagne werden. Parteimitglieder, die als beispielhafte Kommunisten galten, konnten wenig später in den Spalten der Pravda als tollwütige Hunde dargestellt werden. Jeder lebte in der Furcht, ihm könnte dasselbe passieren. Ein bevorzugtes Mittel des Terrors waren Massenhinrichtungen. Tausende wurden unter Stalins Herrschaft öffentlich hingerichtet. Das kommunistische Terrorregime versetzte auch der Kunst einen schweren Schlag. Die vorkommunistische russische Gesellschaft hatte eine vielfältige Kultur genossen, mit großen Schriftstellern, Malern und Komponisten. Doch mit dem Kommunismus kamen Hässlichkeit und Geschmacklosigkeit und dominierten bald die russische Kunst. Der neue Stil nannte sich russischer Realismus und herrschte in ganz Russland vor, engstirnig, ausdruckslos und leblos. Die frostige kommunistische Kunst ist ein Ergebnis der materialistischen Philosophie, die ihr Weltbild begründet. Die materialistische Philosophie sieht die Menschen als eine Ansammlung von Materie. Auf die Kunst angewendet, endet dies in einem totalen Fiasko, wie in allen anderen Bereichen auch. Wirkliche Kunst ist Ausdruck von Ästhetik und Fantasie, die dem Menschen von Allah gegeben wurden. Damit Kunst sich entwickeln kann, muss die Sehnsucht der Seele, die von der Schöpfung herrührt, sich frei entfalten können. In kommunistischen Diktaturen wird eine Atmosphäre der Freiheit jedoch vollständig eliminiert und die Kunst stirbt, weil die Menschen ständigem Zwang ausgesetzt sind. Ein anderer Schlag gegen die Gesellschaft wurde auf dem Feld der Wissenschaft geführt. Zu Stalins Zeiten wurden alle Wissenschaftler gezwungen, einen Eid auf ihre Loyalität zum dialektischen Materialismus zu schwören. Die gesamte wissenschaftliche Forschung wurde deformiert, damit sie mit dem materialistischen Dogma übereinstimmte. Die Evolutionstheorie nahm einen besonderen Platz ein unter den Dogmen, die von Stalin so dämonisch verteidigt wurden. Die geradezu unterwürfige Hingabe des Diktators an die Evolutionstheorie ging zurück auf seine früheste Jugend. Stalin war in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen. Seine religiöse Erziehung erhielt er in einer Missionsschule. Als er gerade den Entschluss gefasst hatte, Priester zu werden, las er eine Zusammenfassung von »Der Ursprung der Arten« und sein Leben änderte sich schlagartig. Er ließ sich täuschen von den oberflächlichen Behauptungen des Darwinismus und wurde zum Atheisten. In seiner Ignoranz schloss er sich bald darauf den Bolschewisten an. Wieder war es die Evolutionstheorie, die zur wichtigsten Quelle seiner Anregungen wurde, als er Jahre später an die Macht kam. Er legte besonderen Wert darauf, dass die Theorie in sowjetischen Schulen unterrichtet wurde, und er erklärte warum. Es gibt drei Dinge, die wir tun, um unsere Studenten aufzuklären. Wir müssen sie das Alter der Erde lehren, ihre geologische Entwicklung und die Lehre von Darwin. Ein beeindruckender Hinweis auf Stalins bedingungslosen Glauben an die Evolutionstheorie war die Karriere Trofim Denisowitsch Lysenkos. Trofim Lysenko war in den 30er Jahren ein junger Agrarexperte. Er hatte eine interessante Idee. Er lehnte die Vererbungslehre Gregor Mendels ab, obwohl sie von der Wissenschaft seit den frühesten 20er Jahren akzeptiert war. Stattdessen vertrat er die Auffassung, die Entwicklung von Lebewesen und die Ausbildung ihrer Charakteristika gingen auf Umwelteinflüsse zurück. Ein Gedanke, der ursprünglich von Lamarck, einem Vorgänger Darwins, gekommen war. Stalin ließ sich von Lysenkos Unsinn beeindrucken und beförderte ihn zum Präsidenten der Vereinigung der Akademien für Agrarwissenschaften. In den folgenden Jahren wurde ein Agrarprogramm aufgelegt, das Lysenkos Auffassung von Evolution entsprach, und es wurde zwangsweise durch Parteifunktionäre in den Bauerndörfern eingeführt. Lysenko glaubte, wenn man Saatgut über längere Zeit in kaltem Wasser lagerte, würde es sich an die kalte Umgebung anpassen. Um diese Auffassung zu bestätigen, wurden Tonnen von Getreidesamen in kaltem Wasser gelagert und dann in den sibirischen Steppen ausgesät. Natürlich wuchs kein einziges Getreidekorn. Lysenkos Experimente warfen die sowjetische Landwirtschaft um Jahrzehnte zurück. Gleichwohl protegierte Stalin Lysenko bis zu seinem Tod. Das ging so weit, dass er nicht zögerte, Wissenschaftler, die nicht Lysenkos Auffassung waren, umbringen zu lassen. Einer von ihnen, der weltbekannte Genetiker Nikolai Iwanowitsch Wawilow, wurde eines Nachts auf Stalins Befehl hin verhaftet und wegen Vorbereitung der Sabotage der sowjetischen Landwirtschaft in ein Arbeitslager deportiert. Dort starb er 1943. Andere russische Wissenschaftler wie Muralow, Levit und Levin, die Mendels Vererbungslehre für richtig hielten, wurden mitten in der Nacht von der Geheimpolizei abgeholt und exekutiert. Stalin, der all diese Grausamkeiten im Namen der materialistischen Philosophie und der kommunistischen Ideologie beging, starb 1953. Nach einem Bericht des KGB, der 1991 zugänglich wurde, hatte er während der Dauer seines Regimes 42 Millionen Menschen umbringen lassen. Allah beschreibt solche grausamen Herrscher im Koran. Sobald er den Rücken kehrt, bemüht er sich, im Lande Unheil zu stiften und Ackerland und Nachkommenschaft zu zerstören. Allah aber liebt nicht das Verderben. Spricht man zu ihm: Fürchte Allah, so ergreift ihn sündiger Stolz. Darum ist sein angemessener Lohn die Hölle. Was für eine üble Ruhestätte.
Thank you.
Der rote Terror in der Sowjetunion dauerte nach Stalins Tod weiter an. Die neuen Sowjetführer mäßigten das System zwar im Inneren, doch sie exportierten die kommunistischen Grausamkeiten ins Ausland. Der Versuch der Ungarn, 1956 die Unabhängigkeit von Moskau zu erreichen, wurde von Panzern der Roten Armee blutig unterdrückt. Die Straßen von Budapest waren voller Leichen. ...1968 wurde auch eine andere Widerstandsbewegung in der Tschechoslowakei von der Roten Armee unterdrückt. ...1979 marschierte die Rote Armee in Afghanistan ein. Vor der Invasion hatten afghanische Kommunisten mit sowjetischer Unterstützung einen Staatsstreich ausgeführt und Massenmorde an religiösen Afghanen begangen. Die Rote Armee fiel ins Land ein und steigerte das Gemetzel. In den folgenden 10 Jahren brachten sowjetische Militäreinheiten Tod und Verderben über die afghanische Bevölkerung. Dörfer wurden von sowjetischen Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern ausradiert und Einheiten der Roten Armee folterten Muslims auf barbarische Weise. Ein Kind, dessen gesamte Familie von sowjetischen Truppen getötet wurde, beschreibt die Grausamkeit der Kommunisten. Sie schossen 3-mal auf meinen Vater, in die Brust, in die Schulter und in den Rücken. Er fiel tot zu Boden. Mein Bruder leistete Widerstand. Er sprang auf und griff nach einer ihrer Waffen. Sie schnitten ihm mit einem Bajonett die Finger ab. Dann schlugen sie ihn.
After his fingers had been cut off, they beat him. They shot him in one ear and the bullet came out the other.
Sie schossen ihm ins Ohr und die Kugel trat aus dem anderen Ohr wieder aus. 5 Millionen Afghanen wurden zu Flüchtlingen. Sie suchten Zuflucht in Nachbarländern wie Pakistan und lebten jahrelang unter furchtbaren Bedingungen in Zeltlagern. Trotz all ihrer militärischen Stärke konnte Sowjetrussland jedoch nie den afghanischen Widerstand brechen. 1988 war die Rote Armee gezwungen, sich aus dem Land zurückzuziehen. Die russischen Panzer ließen Hunderttausende getöteter, unschuldiger Zivilisten zurück und bewiesen einmal mehr die Unmenschlichkeit des Kommunismus. Die historischen Fakten, die wir bisher gesehen haben, zeigen, dass der Kommunismus trotz seiner wohlklingenden Versprechungen von Gleichheit und Gerechtigkeit nichts als Blut und Tod über die Menschen gebracht hat. Kommunistische Ideologen und Diktatoren wie Marx und Engels, Lenin und Stalin sind verantwortlich für den Tod von mehr als 50 Millionen Menschen. Der Kommunismus verwandelte die Welt in ein Schlachthaus. Ein anderer Ideologe, der seinen Teil der Verantwortung übernehmen muss, ist Charles Darwin, der die naturgeschichtliche Basis des Kommunismus lieferte, wie Karl Marx es ausdrückte. Indem sie blutige Revolutionen inszenierten, grausamste Massaker begingen und ihre Angriffskriege führten, setzten die Kommunisten Darwins Theorie in die Praxis um. Eine Theorie, die Menschen als Tiere ansieht, Existenzkampf für ein Naturgesetz hält und die Menschen dazu verführt, die Existenz Allahs, ihres Schöpfers, zu leugnen. Deswegen ist es den Menschen nur dann möglich, sich von Kommunismus und anderen blutrünstigen Ideologien zu befreien, wenn der Darwinismus als Betrug erkannt und ein für alle Mal verworfen wird. Wenn die Menschen sich dem Fluch des Darwinismus und der materialistischen Philosophie entziehen, werden sie ihren Schöpfer Allah erkennen und sie werden nach den ethischen Grundsätzen leben, die er sie lehrt. Allah sagt uns, dass wir ausschließlich seinem Weg zu folgen haben. Denn dies ist mein rechter Weg. So folgt ihm und folgt nicht anderen Pfaden, damit ihr nicht von seinem Pfad getrennt werdet. Dies gebot er euch, damit ihr gottesfürchtig seid. Blutige Geschichte des Kommunismus, Teil 3. Die Bestialitäten in Maos Rotchina. Guerillakrieg und kommunistische terroristische Organisation. 1968 und die kommunistischen Revolten im Westen. Versäumen Sie nicht die blutige Geschichte des Kommunismus, Teil 3.